Moin Uli.
Moin Sobi.
Uli, wir müssen reden.
Worüber müssen wir denn reden?
Es gibt eine ganze Reihe von Spitzenmannschaften bei uns, die im Moment richtig gut drauf sind.
Na, dann lass uns doch singen.
Singen?
Die Nummer eins, die Nummer eins,
die Nummer eins der Stadt sind wir. Die Nummer eins der Stadt sind wir. Die Nummer eins der Stadt sind wir.
So, Podcast.
So, Podcast. Der Sportpodcast der Landeszeitung.
Von und mit Matthias Sobotka
und Uli Pott.
Moin, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 49. Folge des So-Podcast. Ja, keine Angst, wir werden jetzt also nicht die ganze Zeit singen. Ich glaube, wir verlegen uns dann doch lieber wieder aufs Reden. Das wird eine 1A-Sendung heute. Denn unsere Themen und unser Motto heute, das ist aus verschiedenen Perspektiven die Nummer eins. Die Nummer eins verschiedenster Sportarten, die wir heute behandeln wollen. Dazu zählt Eishockey, dazu zählt Volleyball, Handball und auch natürlich der Fußball.
Und wir sind ja auch die Nummer eins der Sportpodcasts in Lüneburg, ne? Also das muss man
es
eben einfach sagen.
Ich wollte es nicht sagen, ich wollte dir diese Vorlage oder das
ist doch einzigartig und das war doch
beeindruckend. Genau.
Ja, eindrucksvoll.
Werbung!
Boah, ich bin gestern so viel gelatscht, mir tun die Füße heute noch weh.
Warum fährst du denn nicht mit dem Fahrrad?
Das wurde mir doch gestohlen, ich habe doch gar keins mehr.
Hast du schon mal im Bikepark vorbeigeschaut? Die haben doch gerade den großen Sommerschlussverkauf.
Ach, super Idee.
Bikepark Tim, Ihr Fachmarkt für Fahrräder und E-Bikes in Lüneburg und Winsen.
Die Nummer eins in Sachen Pflichtspiele hat der Adendorfer EC, der Eishockey Regionalligist, jetzt gerade hinter sich nach einer
Ein Spiel, ein Sieg.
Ja. Noch nicht die Tabellenposition 1.
Nein.
Da würde der AEC am Ende der Saison natürlich gerne stehen.
Das haben sie sich auch vorgenommen.
Das haben sie sich vorgenommen und das ist insofern interessant und auch bemerkenswert, als dass in den Jahren vorher nie wirklich so kommuniziert wurde. Und diesmal haben sie tatsächlich sicherlich auch bedingt durch ihren neuen Trainer Mitch Pohl, der ja jüngst auch hier bei uns
ein eindrucksvoller
Podcast. Sehr beeindruckend hier zu Gast war. Und diesmal haben sie es klar auch formuliert. Warum sollen wir dieses höchste Ziel nicht ausgeben? Wofür machen wir das, hat Mitch Pohl in dem Zusammenhang gefragt. Das wird noch einen Moment dauern, bis wir die Antwort auf diese Frage haben. Die Antwort auf die erste Frage, nämlich nach dem ersten Pflichtspiel der Saison, die hat der AEC gegeben. Mit einem ja wirklich sehr, sehr intensiven Spiel auch gegen den Hamburger SV.
Ja, schade, dass das Spiel nicht 1-0 ausgegangen ist.
Ne? Es wäre fast 1-0 ausgegangen, wenn es nicht ein Empty Net Goal in der 60. Minute noch gäbe. Es ist also gefühlt ein 1-0. Ne? Ja. Ich habe das Spiel sehen können. Es war ein wirklich unglaublich schnelles Spiel. Also unglaublich intensives Spiel von der wirklich ersten Sekunde an. Man sagt das immer so, klingt ein bisschen nach Floskel, aber es ist definitiv so gewesen. Und spannend war auch die Frage, inwieweit der AEC, der ja in der vergangenen Saison auch gegen den HSV das erste Punktspiel hatte, das erste Heimpunktspiel, und sich dort klassisch hat auskontern lassen, 0-4 vor 1600 Fans.
Okay.
Und das war damals so eine richtige Klatsche, Enttäuschung.
Ja.
Von der sie sich zwar erholen konnten, aber nichtsdestotrotz. Und genau das wollten sie in diesem Fall unbedingt vermeiden. Die 1600 Zuschauer waren wieder da.
Wollte gerade sagen, das ist ja wieder eindrucksvoll.
Die sehr, sehr eindrucksvoll. Ja. Der AEC hat das wirklich geschafft. Mit viel, viel harter Arbeit und auch zuletzt ja in den letzten Jahren sehr, sehr guten Ergebnissen, die Leute wieder zu binden und zu begeistern. Kommen wirklich in 1750 dürfen maximal rein. Also es ist fast schon wieder nahe ausverkauft.
Ja.
Und ja, gegen den HSV diesmal gab es kein Déjà-vu, zumindest keines, was mit dem gleichen Ergebnis geendet hätte. Und es gab eben diesen 2-0-Sieg, der aber wirklich extrem hart erkämpft war, das muss man wirklich sagen. Also der AEC hat im ersten Drittel noch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, ist dann besser reingekommen, aber er hat einen Torwart gegen sich gehabt, Fabio Alonso Lange vom HSV. Der also unfassbar alles weggepantert hat, was irgendwie auf seinen Kasten kam, die Schlagschüsse, aber auch aus kurzer Distanz. Er hat schon gemerkt, dass die Spieler des AEC so langsam aber sicher verzweifelten. Und ja, und dann hat es wirklich bis zur 58. Minute gedauert, bis der entscheidende Treffer in dem Moment, das Game-Winning Goal, so wie man beim Eishockey ja sagt, durch den Dänen, ne?
Der Däne.
Ja. Christian Kroh, habe ich mir sagen lassen, dass er so ausgesprochen wird.
Kroh, ja. Okay.
Und er hat es dann wirklich vollbracht, diesen Superkeeper, zumindest an dem Tag Superkeeper, zu überwinden.
Mit einem Schlagschuss oder was?
Na, es war eine Kombination, die er dann aus kürzerer Distanz abgeschlossen hat. Und ja,
also. Hast du noch dran gedacht, weil ich meine, das
58. Es hatten sich eigentlich schon fast alle auf eine Verlängerung, gegebenenfalls ja. Penalty. Okay. Shootout eingestellt, so ein bisschen, weil man eigentlich dachte, der lässt heute keinen mehr rein. Aber einer kam halt durch.
Ja, perfekt. So soll es laufen, so muss es sein.
So soll es laufen.
13 Spiele hat es in der Liga schon gegeben und einzigartig ist beim AEC, sie sind die einzige Mannschaft, die noch kein Gegentor gefangen hat. Ne?
Also der Wahnsinn.
Ist,
ne?
Wahnsinn.
Ja. Aber es ist ja auch in der Tat, und dass dieses Déjà-vu hätte, wenn es ganz blöd läuft, auch hätte es, wenn es ganz blöd gelaufen wäre, auch geben können, denn der HSV ist eine Mannschaft, die super kontern kann. Und das haben sie beim AEC auch bewiesen.
Ja.
Nur diesmal war dann halt eben das, was der Trainer, den wir auch gleich noch hören werden, mit Pohl eingefordert hat. Nämlich immer, egal was passiert, in jeder Situation an die Rückwärtsbewegung
hinten
denken.
Gut stehen. Das hat er ja im Podcast auch in der
genau.
Folge.
Genau, und er hat, glaube ich, seinen Jungs wirklich gesagt, wer nicht zurückläuft und wer nicht nach hinten arbeitet, der hat ein richtiges Problem mit ihm.
Ja.
Und ja, das haben sie gemacht und deswegen haben sie die meisten Szenen auch schon sehr gut abfangen können. Mhm. Dann hatten sie mit Adam Polkeboom jemanden, der im Tor hinten selber auch gut auf dem Posten war.
Okay.
Und die,
also es gab so ein paar Kontersituationen.
Es gab ein paar Kontersituationen, die hätten Hamburger auch anders ausgehen können.
Ja.
Ja. Okay. Insofern, also ein gelungener Auftakt. Und was der Trainer des AEC, Mitch Pohl, zu dieser Premiere sagte, das hören wir uns mal eben an.
Ja, zunächst mal freuen wir uns jetzt natürlich alle über den geglückten Saisonauftakt. Ich denke, der HSV war der erwartet schwere Gegner. Es ist eine sehr eingespielte Mannschaft mit erfahrenen Jungs, die jederzeit, sage ich mal, in der Lage sind, aus einer sehr disziplinierten Abwehrarbeit heraus gefährliche Konter zu setzen. Und man hat natürlich auch speziell im ersten Drittel gemerkt, dass die Burschen schon auch ziemlich nervös waren. Ne? Einerseits wieder mal eine absolut tolle Kulisse. Es ist unglaublich, wie die Zuschauer hier in Adendorf das Eishockey unterstützen und mit welcher Begeisterung. Es ist echt großartig. Aber es ist natürlich dann auch nicht so einfach, dann oft in so einem Moment zu bestehen. Und vor allem hat man auch gemerkt, dass bei den Jungs noch ein bisschen die Situation vom letzten Jahr im Hinterkopf war, als genau eben zum Saisonauftakt das eben nicht so funktioniert hat. Und insofern auch ziemlich nervöser Start, aber ab dem zweiten Drittel haben die Jungs dann eigentlich das Geschehen doch schon mehr und mehr in den Griff bekommen und ich finde auch letztlich dann verdient gewonnen. Es ist uns gelungen, das Tempo hochzuhalten, was sicherlich auch im letzten Drittel ein Faktor für uns war und insgesamt eine sehr, sehr homogene und kompakte Mannschaftsleistung mit auch ein Kompliment an Adam, der hinten hier auch das zu Null gehalten hat, was auch nicht selbstverständlich ist. Also alles in allem ein gelungener Auftakt, was natürlich jetzt auch die Vorfreude auf das nächste Spiel nochmal steigert.
Ja, ich denke, da ist nochmal gut zusammengefasst, was dort passiert ist. Und ich glaube sogar, dass das war zumindest das, was man so nach dem Spiel von den Fans noch so gehört hat, dass für die Begeisterung rund um die Mannschaft beziehungsweise das Eishockey in Adendorf für diese Saison es sogar besser war, dass es kein hohes Ergebnis war, sondern dass es eben wirklich extrem spannend war, extrem intensiv und bis zum Schluss quasi auf das Messers schneide. Und dadurch, ja, ist nicht, wenn du so ein Spieler meinetwegen 7-0, 8-1 oder sowas gewinnst, ist das natürlich super, dann freuen sich irgendwie auch alle. Aber du hast natürlich nicht diesen Spannungsbogen, den gab es diesmal. Und das hat der AEC vor allen Dingen eben auch dann doch noch in den Griff bekommen. Und ja, Also die, die da waren, kommen garantiert wieder.
Ja, ist doch schön. Dann gucken wir mal, ob sie bald die Nummer 1 auch in der Tabelle sind. Sie sind jetzt wieder in Hamburg, haben die Hamburger Wochen, spielen jetzt bei den Crocodiles. Kann ich jetzt nicht so einschätzen. Du bist da mehr der Experte wie die Crocodiles.
Die Crocodiles waren eigentlich in den vergangenen Jahren schon immer eine Mannschaft, die sie schlagen sollten. Aber naja.
Die haben in Timmendorf gewonnen.
Das wollte ich gerade sagen. Also so schlecht war das bisher offenbar auch nicht.
Zu Hause gegen die Weserstars Bremen 5:3 gewonnen. Also es wird kein leichtes Spiel.
Es wird kein einzigartiges Schaulaufen, sondern es wird ein etwas schwierigeres Unterfangen werden.
Wenn die Defensive wieder steht, und das hat Mitch ja eben auch schon wieder gesagt, dann das ist wohl die Grundlage in diesem Jahr.
Offense wins games.
Ja.
Defense wins, was war das noch? Championships.
Ja, ja. So sieht's aus. Gut. Genau. Du müsstest es nur ein bisschen bayerisch unterlegen, damit du dann...
Das ist mit dem rollenden R, kann ich nicht ganz so gut.
Zu schön, hier im Norden so einen Menschen wie ihn zu haben, der dann immer sagt, wie gut das gelaufen ist. Ja, kommen wir von dem bayerischen Norden in den nordamerikanischen Norden und den dänischen Norden und den norwegischen Norden, kommen wir zu der wirklichen Nummer 1, einem Tabellenführer, den Volleyballern der SVG Lüneburg, die nach 7 Spielen 6 Siege auf ihrem Konto haben und eine 2:3 Niederlage und damit mit 19 Punkten Tabellenführer sind vor den Berlinern. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Berliner ein Spiel weniger haben und wenn sie das gewinnen, sind sie der eigentliche Tabellenführer. Aber hätte, wenn und könnte, nee, wie heißt es?
Hätte
Fahrradkette. Das war eigentlich das.
Ach, das sollst du sagen.
Ja, na gut. Das ist nicht 1A gewesen, wie ich das ausgedrückt habe. Die Volleyballer führen und wobei du ja mit Theo Mowinkel vor kurzem gesprochen hattest und der dir gesagt hat, das muss man alles ein bisschen eingeschränkt sehen, ne?
Ja, zugegebenermaßen habe nicht ich in dem Moment ihn gesprochen, das Zitat fiel woanders, aber grundsätzlich ist es da so, ich finde, dass er da sehr reflektiert ist, er ist ja neuer Kapitän der Mannschaft.
Ja, eine 1A-Entscheidung übrigens.
Absolute 1A-Entscheidung. Der sagte halt, unser Saisonstart ist okay. Wir haben, also sinngemäß jetzt gesagt, wir haben die Mannschaften geschlagen, von denen man erwartet, dass wir sie schlagen. Und ein Spiel gegen eine Mannschaft, die vermeintlich etwas höher stehen wird am Ende der Saison, nämlich Düren, das haben wir verloren. Also insofern ist da noch ein bisschen, also auch bei Theo Mowinkel selber, bei der Selbsteinschätzung noch ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, Selbstreflexion vorhanden, um zu gucken, es ist alles gut bisher, aber es kommt noch sehr viel auf uns zu. Und das ist in der Tat so. Jetzt in den letzten 2 Monaten dieses Jahres, vor allen Dingen im Dezember, du hast das schon mal nachgeguckt, Uli, da geht's für die Volleyballer, für die Bundesliga-Volleyballer der SVG Lüneburg richtig in die Crunch-Time sozusagen.
Ja, es ist schon so, dass ab November man eigentlich sagen muss, mit dem Beginn der Champions League, für die sie sich ja qualifiziert haben, als Dritter der Vorsaison, beginnt es dann mit der Doppelbelastung und der November ist schon recht hart, aber wenn man sich den Dezember dann anguckt, das ist dann wirklich für die SVG der Monat der Wahrheit. Da beginnen sie am Mittwoch, den 4.12. gegen Vigiel, den sie ja im Vorjahr schon hatten und wo sie zweimal keine Chance hatten.
Champions League Finalist des
Vorjahres. Genau, die sind ja nicht Sieger geworden, aber Finalist, also eine der besten Mannschaften Europas. Dann spielen sie gegen die Berlin Volleys am 7.12. Das ist der deutsche Meister, das wissen wir, das haben wir mehrmals gesagt, fast unschlagbar in Deutschland. Danach kommt am Freitag, den 13., der VfB Friedrichshafen nach Lüneburg.
Freitag, der 13.
Ja, Freitag, der 13. Freddy Krüger. Es ist ja bald hier Halloween. Und wenn wir, warte mal, wenn die Folge rauskommt, ist es der 30., also am 31. ist Halloween, ne? Das ist ja ein Tag später, also Freitag, der 13. gegen Friedrichshafen mit Freddy Krüger. Naja, kommen wir zurück zu dem harten Programm. Dann gibt's Mittwoch drauf Champions League wieder gegen Sofia und am 21.12. dann gegen Düren zu Hause, also das dritte Top-Team der Bundesliga hintereinander. Am Ende, am 28.12. dann nochmal nach Bitterfeld. Da ist vielleicht ist es noch sportlich der einfachste Gegner. Aber davor hat man natürlich 1, 2, 3, 4, 5 Top-Partien hintereinander. Danach wird man wissen, wo die Reise der Volleyballer hingeht und ob es eine 1A-Saison wird oder ob wir dann doch auf dem Boden der Tatsachen landen.
Naja, der Boden der Tatsachen war ja zuletzt tatsächlich der, dass die Mannschaft super performt hat. Also ich spreche jetzt von der jüngeren Vergangenheit nicht. Diese Saison ist bisher eine gute, gar keine Frage. Allerdings hat man auch so kleine Wackler gesehen in den Heimspielen gegen Haching und jetzt zuletzt auch gegen Karlsruhe. Haben sie jeweils einen Satz abgegeben. Gerade gegen Haching war dann auch der zweite Satz, der dritte, da stand es 1-2 nach Sätzen und der dritte Satz, wo sie schon klar geführt hatten, stand auf einmal 23-2 und jeder hat sich gefragt, was ist da gerade passiert, warum. Mhm. Und jetzt muss man eben einfach schauen, aber sie haben es halt dann eben auf der anderen Seite, und das zeichnet die Mannschaft ja dann auch aus, mal wieder aus, sie haben es dann wieder geschafft, im entscheidenden Moment den Schalter umzulegen,
ja,
und den Satz zuzumachen und damit dann auch im vierten Satz das Match.
Ja, sie müssen sich noch ein bisschen einspielen. Es ist wieder jedes Jahr das Gleiche. Es kommen immer neue Spieler.
Genau, und das merkt man auch noch. Dass
der Zuspieler ist neu. Ne? Der Topmann Erik Röhrs ist nicht mehr da, der immer für Punkte gesorgt hat. Wenn man nicht mehr wusste, was man machen soll, spielt man auf Röhrs.
Genau.
Und auch die Annahme ist noch nicht so optimal. Die Angaben oder die, finde ich, das läuft schon ganz gut. Aber bei der Annahme gibt es noch Schwierigkeiten. Also es ist natürlich noch nicht so, dass es funktioniert. Und deshalb ist vielleicht der Spielplan auch ganz gut gewesen, dass sie jetzt erstmal ein paar Gegner haben, die vom Papier her leichter sind. Und faktisch sind sie ja auch dann wirklich leichtere Gegner gewesen, dass man trotzdem gewinnen kann, sich einspielen kann,
eine
wirklich funktionierende Einheit wird. Und schon jetzt auffällig finde ich Theo als neuer Kapitän, dass er auch so versucht, ein bisschen der emotionale Leader zu sein, was ja sonst eben auch der Erik Röhrs war, der immer die Interaktion mit den Zuschauern gesucht hat, dass man, wo war ich, gegen Bitterfeld beim 3-0, da hat Erik Röhrs schon auch den, Theo den Erik gemacht und zu den Lüne-Hünen-Fans, zu den Lüne-Block ist er da hingegangen und hat die Faust geballt und das Publikum mitgenommen. Das muss ich ein bisschen finden, aber da sind sie auf einem guten Weg. Die Frage ist, was dann wirklich passiert, wenn sie die Doppelbelastung mit Champions League haben. Weil es scheint so ein bisschen so, dass einige noch ein bisschen von den neuen Spielern ein bisschen hinten dran sind. Und dann die Topspieler wie Xander Kaczynski, Theo Mowinkel, auch die beiden Mittelblocker, Kunstmann und Torwi, dass die dann
Blake Leeson noch dazu
als Dritter, das ist natürlich eine gute Einheit, wie die das dann mit der Doppelbelastung schaffen und inwieweit dann andere Spieler die Lücken füllen können oder
das wird in der Tat eine interessante,
wenig wechseln kann.
Genau, das wird in der Tat eine interessante Sache sein zu beobachten. Du hattest noch Matteo angesprochen. Da muss man wirklich sagen, das ist sehr, sehr beeindruckend, welche Entwicklung er in den letzten anderthalb, zwei Jahren genommen hat, auch vor allen Dingen natürlich unter Stefan Hübner. Also richtig, richtig stark. Er hat vielleicht gar nicht so diese große Power, Schlagpower in dem Sinne, aber er weiß ganz genau, wie er schlagen muss, wo er den Ball hinbringen muss, um den Punkt zu machen am Ende. Und er ist wirklich, ja, er ist dabei, sowas wie eine Galionsfigur der SVG zu werden. Als Local Hero natürlich für die Fans hier vor Ort umso schöner.
Ja.
Und ähnlich sehe ich es bei Gage Worsley zum Beispiel.
Gage ist ja auch schon ein paar Jahre dabei.
Jetzt das zweite, oder jetzt muss ich lügen, das dritte Jahr. Ich glaube, das dritte ist er.
Ich würde auch eher das dritte sagen.
Jetzt schon dabei als Libero. Ein ganz feiner Typ im Übrigen, ganz super sympathisch, sehr locker, lustig, immer höflich und freundlich. Das darf man an der Stelle auch mal sagen.
Ein 1A-Charakter.
Ein 1A-Charakter, da haben wir es wieder. Der auch unglaublich für das Binnenverhältnis wichtig ist, glaube ich, bei dieser Mannschaft. Der ganz, ganz viele Bälle noch rettet, die eigentlich schon längst verloren sind. Und der aber auch mal auf dem Feld sagt, so Freunde, hier, so geht's nicht. Aber dann auch wieder die Mannschaft motiviert. Also ganz, ganz wichtiger Spieler.
Seit 2022 bei der SVG. Gut,
dann haben wir das auch geklärt.
Ja.
Ganz, ganz wichtiger Spieler für die SVG, der,
ja, auch gerade bei der Annahme, ne? Das sieht man ja immer, wenn es im Moment noch die Probleme gibt. Gage versucht dann immer zu helfen und dann eben viele Bälle zu retten, weil der ist ja großartig in der Annahme, ne? Das ist ja einfach.
Also für mich weiß ich nicht, ja, also mit Sicherheit einer der besten Libero der Bundesliga auf jeden Fall.
Und auf ihn wird es auch drauf ankommen, wenn es gerade gegen die Top-Gegner geht, die ja schnell sehen, wo es Probleme geben könnte beim Gegner und da dann bewusst die Angaben hinspielen, gerade in der Champions League oder auch Berlin und Friedrichshafen, und da wird Gage gefordert sein. Und
naja, vor allen Dingen eine Mannschaft wie WGL, die kommen mit einer Aufschlagpower.
Ja.
Das sind Einschläge.
Ja, genau.
Einschläge sozusagen.
Und die müssen dann eben auch sitzen bei der SVG. Das ist eindeutig.
Keine Frage. Also da ist noch sehr viel Spannung drin, auf die man sich freuen kann. Stichwort Spannung.
Ja.
Oder Stichwort Fans. Das ist vielleicht nochmal ein Aspekt. Es ist noch nicht allzu lange her. Da waren bei Spielen, die zum Beispiel am Sonntagnachmittag stattfanden, gegen vermeintlich nicht ganz so attraktive Gegner. Mhm. Ich spiele jetzt auch Karlsruhe an.
Ja.
1500 Leute, so ungefähr. Das ist aller Ehren wert.
Gut, genau,
das ist aller Ehren wert.
Immer gesagt, das ist schon gut.
Mittlerweile ist es so, dass eben auch solche Spiele wie jetzt zuletzt gegen Karlsruhe mit etwas über 2700 Fans
das ist Wahnsinn, ne?
an ausverkauft herankommen. Da ist ja dann so maximal 3050 Fans sind bei Volleyballspielen in der LKH Arena. Also da muss man auch sagen, das ist ähnlich wie beim AEC, dass der Fanzuspruch da unfassbar gut ist. Also,
und das muss man ja mal sagen, jetzt am vergangenen Wochenende, wir hatten am Freitag das Spiel des AEC mit 1600 Zuschauern. Wir haben am Sonnabend die beiden Doppelspieltage des Handballs gehabt, worauf wir noch kommen. Da war die Halle voll. Da darf man ja immer nicht offiziell sagen, wie viele Zuschauer da sind, aber offiziell sind 299. Ja, genau. und dann gab es
das LSK-Spiel.
Das LSK-Topspiel.
Über 800 Zuschauer.
Über 800 Zuschauer. Erster gegen Zweiter. Auch darauf kommen wir ja noch. Und dann das Volleyballheimspiel am Sonntag danach mit
2700. Etwas über 2700.
Also das ist einfach, vor Jahren hat sowas nicht gegeben.
Richtig.
Also das,
richtig.
Und auch da ein Fun-Fact nebenbei, teilweise besuchen ja sogar die Spieler und Spielerinnen der Mannschaften dann sich gegenseitig. Ne?
Darauf kommen wir gleich zu sprechen.
Genau, weil das passt noch in diesen Zuschaueraspekt rein. Vielleicht können wir das sogar vorziehen, weil wir jetzt gerade bei den Zuschauern sind. Es gibt Volleyballer und Eishockeyspieler, die beim Handball sind. Es gibt Handballer, die beim Eishockey sind, und Fußballer, die beim Eishockey sind. Also auch untereinander besuchen sie sich gegenseitig. Und das spricht dafür, dass Lüneburg vielleicht dann doch immer mehr zur Sportstadt wird. Und
das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entwicklung. Aber um darauf zurückzukommen, die gegenseitigen Besucher. Also ich habe es jetzt erlebt, auch beim Handball, bei dem Doppelspieltag HVL, auf den wir dann gleich zu sprechen kommen. Da waren zum Beispiel Neo Laumann, Blake Liesen und auch Theo Mowinkel von der SVG und haben sich das zumindest, ich weiß nicht, ob sie schon beim Frauenspiel da waren, weiß ich nicht genau, aber zumindest das Spiel der Männer gegen Fredenbeck angeschaut und sind richtig mitgegangen. Also es war richtig mit Anfeuern, mit auch Blake Liesen, aus Kanada, ich weiß nicht, ob das ist sonst so weiß.
Aber der hat das ja auch gepostet, da musste ich ein bisschen grinsen.
Also der waren total engagiert und voller Emotionen dabei, angefeuert, haben sich gefreut, haben mit den Leuten interagiert und gesprochen. Also es war sehr schön zu sehen, gut zu erleben, dass da auch wirklich so ein Austausch ist.
Ja.
Das Gleiche gilt für den AEC, der fast komplett die Mannschaft.
Das machen sie ja schon länger. Es soll da ja Verbindungen zwischen Spielerinnen der Damenmannschaft und Herren Spielern vom Eishockey geben. Nur mal so nebenbei. Das,
ja. Aber es war dann tatsächlich so, auch da waren dann die Spieler da, die AEC-Spieler da, angefeuert, und hinterher gab es dann, ich glaube, wurden dann irgendwie so gefühlt 25 Pizzen da.
Das soll öfter vorkommen, dass nach Spielen bei den HVL-Frauen ein Pizzaservice einen guten Job macht und einen guten Umsatz macht. Ja. Ein 1A-Umsatz.
Jawohl.
Genau. Es ist nicht nur eine Pizza, die bestellt wird. Ja. Aber das spricht für das gute Binnenverhältnis und der Clubs untereinander. Und das ist natürlich ein Vorteil auch einer kleinen Stadt wie Lüneburg, ne? Dass du da anders als in Berlin nicht Millionen Menschen hast und Millionen Sportarten, sondern die Top-Sportarten sind nah beieinander und gut zu erreichen. Und
und die Vereine tun, glaube ich, dann auch was dafür, dass diese Austausche untereinander dann eben auch
möglich sind. Es gibt da ja auch Kooperationen untereinander.
Genau, und das macht das
gleiche Werbepartner und ähnliches.
Macht die Sache sehr, sehr harmonisch und, glaube ich, auch nochmal zusätzlich interessant.
Sehr positiv, genau.
Ja, wir kommen vom der Nummer 1 der Volleyball-Bundesliga zum Doppelspieltag im Handball, der gerade stattgefunden hat, wo es...
Der erste übrigens. Der erste,
Doppelspieltag
von beiden.
Ja. Ja. Wo es um die erste Tabellenposition jeweils ging. Die Oberliga-Frauen des HVL haben als Nummer 1 empfangen den VfL Stade. Zweite Mannschaft, den VfL Stade, zweite Mannschaft auf Position 2 zum Topspiel. Und ja, das war ein Spiel mit verschiedensten Facetten. Insgesamt ein sehr gutes Spiel, auch ein sehr schnelles, intensives Spiel. Da hatte der HVL ein bisschen Pech, denn ab der 14., 15. Minute mussten sie auf ihre Regisseurin, Kopf der Mannschaft, an Christine Miniers verzichten, zumindest für etwa 25 Minuten. Da gab es einen Zusammenprall mit, ich glaube, Svenja Kloppenburg bei der Verteidigungsarbeit in der Deckung. Die bilden ja beide den Mittelblock und sind da zusammengekracht. Und
bei was denn eigentlich? Also die wollten den Ball kriegen?
Oder es war einfach ein Verschieben oder im Mittelblock eine Abwehraktion, wo beide irgendwie zur Gegnerin gehen oder zum Ball gehen und dann eben entsprechend.
Das heißt, Kloppi hat Tini auf die Nase gehauen oder vom Kopf her? Oder?
Es ging irgendwie ins Gesicht, auf den Kopf. Also nicht gehauen, sondern natürlich irgendwie sie gegeneinander gekracht.
Okay.
Und ja, das hat an Christine Miniers, die ja, glaube ich, hart im Nehmen ist, erstmal.
Ja, Kloppi ist hart im Austeilen und Tini ist hart im Nehmen.
aus den Socken gehauen und sie musste behandelt werden. Musste dann
Nasenbluten und so, habe ich gehört.
Ne? Also richtig fies Nasenbluten.
Spielt eigentlich niemand weiter danach.
Ja, stimmt. Ilka Sada hat sich, die Torhüterin des HVL, die
ist ja arbeitet im Krankenhaus und kennt sich damit aus.
Kennt sich aus, weiß, also ist also medizinisch da, wie soll ich sagen, oder ist im medizinischen Bereich tätig und ist da.
Ist aber nicht der einzige Grund, warum sie in der Mannschaft ist. Ne? Also sie ist auch noch eine gute Torhüterin.
Sehr gut, ja.
Eine 1A-Torhüterin.
1A-Torhüterin. Ja. Wie kommst du jetzt wieder da drauf? Ja. Hat sich also sehr gut um sie gekümmert. Sie musste dann circa 25 Minuten pausieren, sozusagen. Also ich habe auf der Tribüne gesessen und gedacht, okay, die kommt nicht wieder.
Ne? Ja. Ne? Naja gut, Nasenbluten und dann irgendwie so.
Genau.
Der Trainer auch irgendwie, war kurz weg.
Sie war kurz weg und also, ist dann aber, war dann soweit okay und sodass also kein Krankenwagen oder ähnliches gerufen werden musste, zum Glück, aber eigentlich war klar, nach so einer Nummer spielst du wahrscheinlich nicht weiter.
Ja.
Nun war es aber so, dass eben genau in diesen 25 Minuten die Lüneburgerin von einer Führung auf 14-20 Rückstand geraten sind.
Ja, da merkt man mal, wie wichtig sie ist.
Da merkt man, wie wichtig sie ist. Also sie war in dem Moment wirklich, na klar, die anderen Spielerinnen waren sicherlich auch ein Stück weit unter Schock. So kann alles sein, da spielt dann viele Dinge zusammen.
Ja, aber die Position der Mittelspielerin ist ja nicht einfach.
Genau.
Also das ist als Ersatz ist ja eigentlich Selina Steffens auch geplant, die jetzt erst gerade nach dem Ende ihres Studiums ins Training eingestiegen ist, die das auch 1A kann und die eine super Vertretung wäre. Ich weiß gar nicht, wer hat dann
Svenja Glas hat überwiegend versucht, dann
das Glas Spiel zu ordnen. Ist ja eigentlich mehr am Kreis oder in einer Halbposition, also spielt das eher selten. Das hat wahrscheinlich nicht ganz so gut funktioniert, als wenn Tini das gemacht hat.
Also sie hat gekämpft ohne Ende und hat wirklich alles versucht.
Ja.
Sie selbst, glaube ich, ist aber auch an dem Tag nicht ganz so gut in die Partie gekommen. Mhm. Und sie hat sich, ich nenne das jetzt mal, aufgeopfert und hat wirklich gefightet. Aber es hat halt einfach nicht so gut funktioniert. Allerdings, das lag jetzt nicht nur an der einen Position, sondern es waren dann viele Dinge, es waren dann die Deckung, die einfach die Arme hängen ließ. Und ja, Stade hat sein Spiel durchgezogen. Die waren im Kombinationsspiel sehr gut, waren auch im Tempospiel gut, aber die haben halt auch aus dem gebundenen Spiel heraus sehr, sehr gute Kombinationen gefahren und dann gut abgeschlossen. Und da fehlte so ein bisschen die Entschlossenheit, dann bei dem Ausfall von Ann-Christine.
Ja, das muss man ja auch sagen. Im Sommer gab es einen großen Knall beziehungsweise einen großen Neuaufbau in der Mannschaft, eine große Fluktuation. Und da hat auch der Trainer Sven Ludwig mir ja schon mehrmals gesagt, dass es Rückschläge geben wird. und die Mannschaft aber nicht umwerfen werden. Und diese drei Siege zum Saisonstart, die sind ja schon aller Ehren wert gewesen. Und wenn du so ein Spiel dann mal knapp verlierst, wahrscheinlich ärgerst du dich. Und das ist auch logisch, aber ich glaube, das wird auf Dauer nicht die Mannschaft jetzt extrem zurückwerfen, diese Niederlage.
Das glaube ich auch nicht. Dass sich Sven Ludwig aber geärgert hat, ja, als Trainer, ist unstrittig. Und was er zu dieser Partie zu sagen hatte, auch da hören wir jetzt mal rein.
Sven Ludwig, Trainer des HV Lüneburg, der Oberliga Frauen. Knappe Niederlage in den letzten Sekunden gegen den VfL Stade 2. Nach einem dramatischen Spiel, wie fällt dein Resümee aus?
Ja, bitter, dass es so dann am Ende nach 5 Sekunden passiert. Aber ja, wir haben 40 Minuten, finden wir nicht zu unserem Spiel. Die letzten 20 kämpfen wir uns gut ran. Die Moral stimmte da. Haben auch dann gute Entscheidungen getroffen. Auch verdient auf ein Unentschieden rangekommen. Aber dann eben nach 5 Sekunden vor Schluss das Ding zu kriegen, ist halt bitter.
Eure Spielgestalterin, Kopf der Mannschaft, Ann-Christine Miniers, musste mit einer Verletzung, ungefähr 20 Minuten war sie raus, halbzeitübergreifend. Wie sehr hat euch das getroffen?
Ja, schon, weil es halt eine routinierte Spielerin ist, wie du ja sagst, ne? Und die halt in der Deckung ordentlich was wegackert, ne? Im Verbund dann mit den Halben und auch mit Kloppi, ihrer Mitspielerin im Mittelblock, ja, und vorne halt die richtigen Fäden zieht, ne? Auf die Lücke geht, auch da, wo es dann wehtut und eben entscheidende Tore machen kann, ne? Oder eben das Spiel ordentlich zu leiten, dass wir ein bisschen auf den Halben mehr in die Schüsse kommen. Also schon bitter. Aber wir sind froh, dass sie halt scheinbar doch keine gebrochene Nase hat, ne? Dass sie jetzt die nächsten Wochen nicht ausfallen wird. Von daher ist gut.
Ja, ich glaube, das war jetzt nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den Sven Ludwig da zum Schluss auch gebracht hat, dass es offensichtlich so ist, dass sie eben nicht, also Ann-Christine Miniers nicht ausfällt,
ja,
sondern weiterhin in den nächsten Wochen dann auch zur Verfügung steht. Denn wie gesagt, man hat ganz klar gesehen, wie wichtig sie für die Mannschaft ist. Das war da deutlich zu sehen. Nichtsdestotrotz, und auf diese dramatische Schlussphase können wir noch kurz eingehen, hat die Mannschaft diesen Rückstand auch, als Tini wieder auf der Platte war, egalisiert. Es gab dann 25 beide kurz vor Schluss. Und unentschieden wäre auch irgendwo, das, gesagt, das hätten sie sich echt verdient gehabt, weil, ja, wir haben gefightet und haben gesagt, nee, wir gehen hier nicht als Verliererin vom Platz oder vom Feld. Wir wollen hier noch was reißen. Die Zuschauer waren auch super, haben mitgemacht. Naja, und dann kommt ärgerlich. Es.
Oder bitter, wie
Sven bitter, sagt, wie Sven sagt. Ja. Dann kommt es eben wirklich zu einer Szene. 4 Sekunden vor Schluss waren es, glaube ich, dann, also nicht eine, ne, aber ja, 4. Da setzt sich eine Spielerin am Kreis durch, gibt irgendwie, das war so eine Art Rückhandwurf, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Und das sah sehr nach Schritten aus, sehr nach Schrittfehler.
Ein Schritt zu viel oder mehr?
Ja, ich weiß, ich glaube schon fast mehr als einer.
Ah, okay.
Aber es ist nicht abgepfiffen und plötzlich war der Ball im Tor und keiner wusste, warum so richtig. Hm. Und dann
Stade,
ja, und Stade jubelt, weil du weißt, mit 29, ja, 56, ja, da
mit schneller Mitte oder sowas.
Mit schneller Mitte, ja, nicht mehr viel zu machen.
Ja.
Und dann war es halt eben verloren. Also das war schon bitter, weil diesen Punkt hätten sie sich doch redlich verdient gehabt.
Ja.
Aber ja, so ist Sport, ne? So ist der Handball.
Ja, trotzdem glaube ich, mit dem neuen Trainer Sven Ludwig haben sie da schon Finn Lauer noch als Co-Trainer, der ja immer selber spielt in Uelzen, deswegen bei den Spielen nicht dabei ist, am Wochenende aber sonst im Training. Ich glaube, sie haben ein neues, gutes Trainerteam, eine gute, neue, junge Mannschaft, auch mit jungen Spielerinnen, die jetzt auch in der zweiten Reihe immer mehr Einsatzzeiten kriegen, dass sie da auf einem guten Weg sind.
Ja, und das war ja nicht unbedingt vorherzusehen.
Nein,
ne?
Das war nicht vorherzusehen.
Also zu erwarten. Also, nee,
man ging eher um Klassenerhalt und,
genau,
bloß nicht absteigen, schnell viel Punkte machen und dass du jetzt oben mitspielst und immer noch heimlicher Tabellenführer bist, übrigens mit 6-2 Punkten.
Die heimliche beiden, Nummer 1
heißt heimliche das. Nummer 1, genau, Entschuldigung. Ja. Mit dem besten Torverhältnis von allen Mannschaften. Also da ist weiterhin der Blick nach oben eindrucksvoll und einzigartig möglich. Ja, aber knapp und spannend und um Sekunden ging es auch bei dem Spiel, was du dann direkt danach gesehen hast, bei den Männern gegen die Nummer 1 der Liga, Friedenbeck 2.
Ja, es war nichts für mein Nervenkostüm an diesem Abend. Also man hatte gedacht, man hat jetzt eigentlich schon alles an Spannung aufgebraucht für den Abend. Aber es ging so weiter.
Ja.
Save the best for last, so ungefähr. Mhm. Die HVL Männer in der Verbandsliga haben den Tabellenführer, die Nummer 1 der Liga, VfL Friedenbeck 2, zweite Mannschaft, zu Gast gehabt. Am Ende hieß es 29-29, absolut dramatisch. Ein wirklich auf der Ebene tolles Handballspiel, muss man wirklich sagen. Hätte ich lange in der Form da nicht mehr gesehen.
Du hast das Spiel gegen Eindorf nicht gesehen. Das war natürlich noch einmaliger.
Das wirst du mir in den nächsten Jahren noch vorhalten.
Das ist großartig gewesen.
Ich bin ganz ehrlich, ich war skeptisch, ob der HVL dieser Tormaschine, so haben wir sie ja auch genannt in der Vorberichterstattung, gewachsen ist oder gewachsen sein würde. Christian Flessner, der Trainer, hatte gesagt, wir müssen unbedingt in der Deckung sicher stehen. Klar, was soll er auch sonst sagen?
Naja, aber Friedenbeck, erstes Spiel 42 Tore geworfen, zweites Spiel 45, drittes Spiel 37. Und deshalb Tormaschine.
Und die musst du dann erstmal unter 30 halten überhaupt.
Genau.
Und das haben sie geschafft mit einer, ich hatte das dann bei uns in den einzelnen Berichterstattungen als berserkerhafte Abwehrarbeit. Also die sind, das kann man fast, da muss man gesehen haben, verschieben, sind schnell auf den Beinen, sind beweglich, sprechen sich ab, feuern sich an, gehen richtig auf die Leute, ohne jetzt unfair zu spielen, aber es war natürlich, ging hart zur Sache, aber fair, absolut fair. Also absolut Hut ab vor dieser Abwehrleistung.
Mhm. Abwehr muss man wollen im Kopf, ne? Das ist anstrengend. Da hast du nicht das Erfolgserlebnis wie ein Tor, sondern da kannst du dich für einen Block oder ein gutes Verschieben oder Halten oder Festmachen jubeln lassen.
Sie haben sich wirklich mit jedem Freiwurf, der das Spiel unterbrochen hat, weil sie gerade wie jemand festgemacht haben, den haben sie gefeiert wie ein Tor. Auch die Bank ging mit, die Fans ohnehin. Also das war eine unglaubliche Energie dann in der Halle auch. Und die Offensive hat auch funktioniert, sodass du mit dem 17-14 in die Halbzeit gehst. Zweite Halbzeit wird ein bisschen schwieriger. Da waren dann auch irgendwann mal so, dass du merkst, dass da so ein bisschen gehen die Körner gerade runter.
Obwohl sie ihren vollen Kader hatten, ne? Also mit 14 Leuten.
Ja, schon. Aber die Intensität war extrem. Mhm. Und nun muss man dazu sagen, dass Friedenbeck ein bisschen ersatzgeschwächt war. Sie hatten ihren absoluten Top-Torjäger Santino Lentsch, der diese Liga in gewisser Weise, glaube ich, möglicherweise dominieren wird, was die Tore auch gerade aus dem Rückraum angeht.
Beste Torjäger der Liga und der beste Linkshänder der Liga. Hat auch im letzten Jahr schon in der Mannschaft in der Verbandsliga gespielt und war da die klare Nummer 1. Also das ist ein Ausnahmespieler.
Der diesmal nicht dabei war.
Ja.
Ich glaube, in der ersten Mannschaft in der Regionalliga gespielt.
Genau, die haben zeitgleich gespielt und da waren.
Genau. Aber es waren immer noch genügend richtig coole Handballer dabei. Ich denke an den Rechtsaußen Tarik Wafdi. Der hatte Bewegungen drauf, wo ich jedes Mal gesagt habe, okay, da würden sich 98% der deutschen Bevölkerung sämtliche Gräten oder sonst was brechen, wenn sie das nur versuchen würden.
Ja.
Also eine Körperbeherrschung, das war der helle Wahnsinn. Ganz toller Spieler auch. Und so ging das, so zog sich das durch. Und es kam dann zum absoluten Showdown in den letzten Minuten. Der HVL hat die Führung gerade so transportiert, war allerdings, konnte die nicht abschütteln, die Friedenbecker.
Okay.
Die hatten dann eben doch aus dem Rückraum auch mit Yannick Müller linken Rückraum, der geht dann halt von 9 Meter hoch und semmelt drauf und
acht Tore geworfen. Ja,
das ist dann nicht so schlecht. Die schlagen dann schon ein. Das war sehr beeindruckend. Du bist dann Schlussphase. Du bist ein Tor vor und hast den Ball. Kriegst allerdings von den, wie ich finde, längst nicht immer sattelfesten Schiedsrichtern sofort die beim letzten. Es gab die Auszeit. Dann Anpfiff und es wurde sofort Zeitspiel angezeigt. Das heißt, du hattest keine Chance.
Obwohl du nach 30 Sekunden zu spielen hattest, das ist eigentlich ungewöhnlich.
Genau. Musstest also abschließen. Der Abschluss von Bacham Rasuli
kein schlechter Abschluss, aber der Torhüter kriegt irgendwie den Ball an die an den Arm, Innenpfosten.
Oh Gott, das ist ja bitter.
Schnelle
ja.
Mitte, dann steigt, ich glaube, das war der Siebener.
Yannick Müller war es wieder.
War es wieder Yannick Müller, ja. Steigt hoch und ja, er geht halt rein. Ja. 9 Sekunden vor Schluss. Und es waren also wieder eine Sekundengeschichte und
bitter, ja.
Bitter in dem Moment. Aber ja, Friedenbeck hat gefeiert, das wären sie jetzt schon Meister. Und ja, beim HVL ging erstmal die
war schon die Enttäuschung wahrscheinlich.
Enttäuschung war erstmal groß, aber da können wir uns auf jeden Fall mal Reaktionen auch anhören vom HVL. Wir fangen mal an mit Bjarne Lassen, dem Torhüter.
Bjarne Lassen ist bei mir, der Torhüter des HV Lüneburg. Heute, ja, man kann sagen, Turm in der Schlacht. Das klingt immer ein bisschen martialisch, aber so ist die Sportsprache. Bjarne, 29 beide, in den letzten 5 Sekunden noch das Ausgleichstor bekommen. Wie ist deine Gefühlslage? Was überwiegt die Freude über ein tolles Spiel oder dann doch ein bisschen der Ärger, dass es nicht für 2 Punkte gereicht hat?
Ja, also im ersten Moment, direkt nach dem Spiel, ärgert man sich natürlich extrem. Wir haben eigentlich die ganze Zeit gefühlt, also müssen am Ende nur von oben runter spielen und ja, schaffen es dann quasi nicht, auf den letzten Metern das ins Ziel zu bringen. Glaube ich jetzt, wo die erste Emotion so ein bisschen weg ist, kann man auf jeden Fall sehr stolz sein, dass wir hier den Tabellenführer ohne Verlustpunkte mit den ersten Verlustpunkten zufügen. Das ist ein super Spiel gewesen. Die Konzepte haben super geklappt. Abwehr stand eigentlich auch über 60 Minuten mega stark. Haben mir und Niklas gut geholfen, dass wir ins Spiel reinkommen konnten. Genau, und jetzt also ja, freue ich mich darüber, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben.
Du hast in der 45. Minute ungefähr 7 Meter gehalten. Den Schrei danach hat man, glaube ich, in ganz Ödeme gehört. Ja, vielleicht ein Satz, so wirst du deine Leistung jetzt in dem Moment gesehen, was hier heute auf der Platte bei dir los war.
Ja, also wie gesagt, die Abwehr stand ja ganz gut. Ich bin dann auch nach ein bisschen Startschwierigkeiten ganz gut reingekommen und dann bin ich grundsätzlich auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Spiel, so wie es heute gelaufen ist. Am Ende denkt man natürlich immer, wenn ich einen von den letzten beiden dann doch halte, dann gewinnen wir hier. Ist jetzt nicht so gewesen. Dementsprechend generell bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Aber ein bisschen Luft nach oben ist auf jeden Fall noch.
Danke dir.
Ja, sehr realistische und auch zutreffende Einschätzung von Bjarne Lassen.
Der trägt übrigens auf was für eine Nummer auf seinem Trikot?
Na, sag's nicht.
Die Nummer 1.
Ich hab's fast gedacht, ja.
Wie überraschend als Torwart übrigens.
Ja.
Aber Niklas Tran hat auch eine 1 drauf, aber noch eine 2 dazu. Dabei ist ja gar nicht die Nummer 2, die sind ja beide irgendwie.
Beide quasi gleichberechtigt und ich glaube, verstehen sich auch sehr gut untereinander. Ja. Und ich glaube, der eine neidet dem anderen nicht, wenn er mal mehr Spielzeit hat. Das ist aber bei guten Handballtorhütern eigentlich generell der Fall.
Genau, das stimmt.
Insofern.
Sonst hast du eine egoistische Nummer 1, dann funktioniert
das. Dann funktioniert das ganze System nicht. Genau.
Und die beiden sind ja eher unterschiedlich als Typen, auch im Tor, auch wie sie halten.
Unterschiedliches Torwartspiel auch.
Genau. Das ist ja immer sehr gut für den HVL.
Ja, also, und wir können uns noch eine Stimme anhören, die so ein bisschen zeigt, dass, wo sich der HVL oder die HVL-Männer in dem Moment eigentlich selber sehen und welchen Anspruch sie mittlerweile auch an sich selber haben, das können wir mal ergründen, wenn wir Jonas Westphal zuhören.
Jonas Westphal, alles auf der Platte gelassen heute, die Mannschaft, aber du natürlich auch individuell. Ja, wie ist deine Gefühlslage? 29 beide gegen den Spitzenreiter, gegen die sogenannte Tormaschine. Was fällt dir ein zu dem, was gerade dir durch den Kopf geht?
Ich glaube, Friedenberg ist nicht in Bestbesetzung hier angerufen. Wir müssen noch mal gucken, welche Spieler jetzt überhaupt dabei waren. Ich glaube, Santino Lentsch, der sonst die ganzen Tore war, nicht dabei. Von daher war das auf jeden Fall eine schlagbare Mannschaft für uns. Also für mich fühlt es sich jetzt nach Punktverlust und nicht nach Punktgewinn an. Ja, viel mehr kann ich gerade wirklich nicht sagen. Ja, doofes Gefühl gerade. Aber mit der Leistung insgesamt können wir, glaube ich, zufrieden sein. Und ja, wenn wir so weiterspielen, werden wir noch unsere Punkte holen, denke ich.
Wie war es als Erlebnis, die Halle heute, die Fans?
Hat Spaß gemacht. Also wir hatten ja schon Spiele gegen Eindorf oder die Jahre davor gegen Achim II, wo sogar noch ein bisschen mehr los war. Aber ja, macht Spaß hier vor so voller Halle zu spielen. Auch ein Privileg irgendwie. Ne? Man trainiert zweimal die Woche und ja, als Belohnung darf man versuchen, vielen Leuten spielen, in welchem Sport sonst hat man das schon. Ne? Also, und gibt dann vielleicht nachher dieses Quäntchen extra Kraft oder auch bei den Schiedsrichtern das Stückchen extra Kredit, auch wenn wir das heute gefühlt nicht hatten.
Ja, okay, alles klar. Danke dir. Jupp.
Da war es wieder das Spiel gegen Eindorf, wo ich übrigens nicht dabei war. Das will ich jetzt noch einmal sagen, damit es wirklich der Letzte verstanden hat. Bei dem Spiel gegen Eindorf war ich nicht dabei.
Gut. Da hast du einmal was falsch gemacht.
Ja, auch das passiert im Leben, ja. Aber ja, ich denke, man hat gemerkt, sowohl bei Bjarne als auch bei Jonas jetzt, dass sie, also wenn du denen vorher gesagt hättest, ihr spielt gegen die Unentschieden, ich glaube, das werden sie da irgendwie
unterschrieben.
Ja. Nach dem Spiel sieht das ein bisschen anders aus und man sieht aber auch den gewachsenen Anspruch, den die Mannschaft an sich selber stellt. Und das ist sicherlich natürlich auch ein Verdienst von Christian Flessner, der das dort als Trainer nach wie vor, glaube ich, sehr gut macht.
Naja, man muss es ja festhalten, sie ist der Aufsteiger, ne?
Genau.
Also klar ist es durch die Ligenreform so ein bisschen nicht, es gibt nicht den einen Aufsteiger nur, sondern es gab 5, 6 Mannschaften, aber Fredenbeck gehörte schon in der Verbandsliga zu den Top-Mannschaften und von daher ist das, denke ich, auch ein starker Saisonstart der HVL-Männer.
Absolut. Und vielleicht noch eine Sache zum Abschluss dieses Blocks. Wenn man sieht, wie der HVL seine Heimspiele und in dem Fall auch diesen Doppelspieltag mittlerweile präsentiert, sind sie da auch extrem viel weitergekommen. Also es gibt eben einen DJ, es gibt jemanden, der in der Halle die Tore auch ansagt, dass er auch richtig mit ein bisschen Einpeitscher-mäßig versieht, um die Stimmung anzuheizen, die Zuschauer mitzunehmen. Also man hat richtig gemerkt, das ist quasi ein Event. Die Leute gehen mal raus, unterhalten sich in der Pause und kommen wieder und es ist eine Interaktion. Also
Auch diese Doppelspieltag-Geschichte ist eine gute
Sache.
Ne? Du hast die Frauen in der Oberliga davor, dann die Männer dahinter, du hast einen schönen Sonnabend, du hast ein bisschen Sport und Event verknüpft, gute Stimmung.
Genau.
Das ist wie beim Eishockey und beim Volleyball.
Brauchbares Catering, also das ist alles
Bier, du kriegst eine Bratwurst so im Sommer und im Winter ein Bier. Und
ja.
Und eine Bockwurst.
Ja.
Vielleicht, keine Ahnung. Also, das macht Spaß, da hinzukommen. Und Spaß ist vielleicht auch das Stichwort, was wir zum Fußball, wenn wir den letzten und vierten Teil nehmen wollen, da kann man die Nummer 1 mehrmals und oft erwähnen, wenn wir von unserer fußballerischen Nummer 1 in der Stadt berichten wollen. Das ist der LSK nach harten Jahren mit Regionalliga-Abstieg und Oberliga-Abstieg und schon in der letzten Saison einem besseren Abschneiden sind sie wirklich die absolute klare Nummer 1 in der Landesliga. Sie haben in 13 Spielen 13 Mal gewonnen. Sie sind die Nummer 1 bei den geschossenen Toren mit 51. Sie sind schon Nummer 1 bei den Gegentoren mit nur 6 in 13 Spielen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie haben natürlich die Nummer 1 bei den Torjägern mit Malte Meier und 22 Toren, die er erzielt hat. Das ist wirklich einzigartig und großartig. Am Wochenende hatten sie den Rothenburger SV als einzigen Verfolger zu Hause und haben nicht 1-0 gewonnen, nicht 2-0, sondern 3-0. Also haben auch da wirklich ihre Klasse gezeigt. Vor allem in der zweiten Halbzeit. Wer da Interviews und Reaktionen hören will, sollte sich das Video angucken, was unser Kollege Frank Löberstedt gedreht hat und was auf LZ Sport im Internet abzurufen ist. Auch das ist eindrucksvoll und ist nicht nur stark produziert, sondern zeigt auch die starke Leistung des LSK. Ja, da muss man sagen, glaube ich, gibt es keinen Konkurrenten, den der LSK zu fürchten hat.
Definitiv. Das scheint für diese Saison tatsächlich so zu sein. Dann hat Dennis Thornyport, der Trainer, ja, glaube ich, gesagt, also wir haben noch nicht die Meisterschaft gewonnen, aber wir sind ein gutes Stück weiter. Er ist natürlich da noch ein bisschen vorsichtig, dass ist auch richtig so aus seiner Sicht, das muss er so sagen. Aber es wäre schon sehr überraschend, wenn man den LSK am Ende der Saison dann nicht als Aufsteiger in die Oberliga feiern könnte.
Und es gibt ein einziges Spiel, was sie bislang nicht mit 2 Toren oder mehr Differenz gewonnen haben. Das war das 1-0 beim MTV Treubund, wo sie auch hoch überlegen waren und der MTV mit einer starken Defensivleistung beinahe einen Punkt geholt hätte, aber da hat der LSK nur in Anführungsstrichen ein Tor geschossen und ansonsten haben sie immer mit 2 Toren Differenz gewonnen und meistens 3 oder 4 oder 5 oder eben auch einmal 7 Tore erzielt, wie in Römstedt. Und am Wochenende kommt es zum Duell gegen Neetze. Das könnte ein Schlachtefest werden. Und das ist etwas, worauf sich die LSK-Fans auf jeden Fall freuen können. Worauf sie sich nicht freuen und worauf der Verein sich nicht freut, ist die Tatsache, dass sie immer noch kein eigenes Stadion haben und dadurch finanziell nicht so ausgestattet sind, wie sie es, glaube ich, wären. Jetzt nicht auf die Landesliga bezogen, auf die jetzige Saison, sondern auf die Zukunft. Denn der LSK will ja wieder in die Oberliga, will irgendwann auch mal wieder in die Regionalliga. Das kann nur passieren, wenn sie selber ein Stadion haben, wo sie sich selber vermarkten können, wo sie selber Herr im Hause sind. Und das funktioniert im Moment nicht, das wissen wir alle. Der Wilschenbruch, das alte, tolle Stadion, ist längst Geschichte, seit 2014. 10 Jahre ist das her, seit der LSK nicht mehr seine Heimat hat. Und sie haben mittlerweile in der Goseburg ein neues Trainingsgelände gefunden, wo auch die zweite Mannschaft spielt. Da ist aber Oberliga-Fußball oder Regionalliga-Fußball nicht denkbar.
Auch Landesliga nur, glaube ich, ja, in absoluten Ausnahmefällen.
Genau. Das ist, deswegen spielen sie beim VfL. Das funktioniert auch gut. Also da ist ein gutes Verhältnis zwischen dem VfL und dem LSK. Aber der LSK muss natürlich Miete zahlen. Das ist ja auch logisch. Das ist auch ganz normal, dass der VfL da Miete nimmt und das Catering für sich in Anspruch nimmt. Das ist auch normal und logisch. Für den LSK natürlich nicht optimal. Aber da muss natürlich irgendwie was passieren. 10 Jahre lang wurde viel versucht, es wurde viel geredet und viel auch von der Politik versucht umzusetzen. Das hat alles nicht geklappt und deswegen hat der neue LSK-Vorstand um den neuen Präsidenten Raphael Marquardt im Rathaus einmal guten Tag gesagt und gesagt, hier, wir sind da und wir würden gern weiterhin irgendwie im Sport ein kleines Stadion bekommen. Hilft uns doch als Stadt, zumal die Stadt in Person von Uli Methke als Bürgermeister damals 1,5 Millionen Euro dem Verein in Aussicht gestellt hat für den Verkauf des C-Platzes im Wilschenbruch. Das ist ein langes Thema, da könnten wir viel drüber reden. Fakt ist, dass es dieses Stadion noch nicht gibt, dass die Möglichkeit besteht, und das wurde auch im Rathaus gesagt, dass die Chance am größten ist, dass am Bilmer Berg ein kleines neues Stadion entsteht, in einem neuen Gewerbegebiet zwischen Lüneburg und Barendorf. Das ist, glaube ich, so, die Möglichkeit, dass es so kommt, ist so nah wie nie. Also das dachte man in Wendisch-Evern auch schon und hatte man auch bei der Theodor-Körner-Kaserne gehofft, was nie was geworden ist. Auch in Badowiek ist es nichts geworden. Aber der LSK ist da weiter dran und die Führung ist da dran und ist wohl auch notwendig, weil finanziell ist der LSK da nicht auf Rosen gebettet.
Ja, zumal, wie du schon sagtest, die Einnahmen, die aus dem Spielbetrieb, also sprich aus den Heimspielen, generiert werden, müssen gegengerechnet werden mit den Mietabgaben.
Ja, genau. Beim VfL. Da bleibt nicht mehr so viel über.
Wahrscheinlich bleibt da nicht so viel übrig. Ein Trikotsponsor, also ein Hauptsponsor, gibt's aktuell nicht oder noch nicht.
Das genau, da ist Club 100 drauf auf dem Trikot. Das ist der Club von den kleinen Sponsoren. Da haben sie meines Erachtens so irgendwie um die 25, 30, die Geld geben. Aber es gibt natürlich nicht den einen großen Geldgeber. Ist auch die Frage, ob man sich von so jemandem abhängig machen sollte. Das hat der LSK nicht gemacht in der Vergangenheit. Hatte allerdings immer auch Top-Sponsoren oder Hauptsponsoren und den braucht man natürlich auch wieder. Und ich glaube, wenn man im eigenen Stadion ist, wo man alles selbst in der Hand hat, hat man auch mehr Möglichkeiten, einen guten Hauptsponsor zu bekommen und zu sagen, hier, du gehst aufs Trikot und hast noch 5 Banden oder was weiß ich.
Da soll es ja sogar Signale geben von aus der Geschäftswelt, aus der Wirtschaft, die sagen, so, hättet ihr quasi eine eigene Heimstadt, wenn man so will, genau. Würden wir mehr machen, könnten wir mehr machen.
So hat Rafa Marquardt das gesagt. Dann kannst du auch einen Namen finden für ein Stadion, ne? Also wie es die Volleyballer gemacht haben mit der Arena, die einen Namenssponsor hat. Auch so kannst du Geld generieren. Und das brauchst du. Das zeigt der FC Verden, der im letzten Jahr auch souverän ungeschlagen Meister in der Landesliga wurde. und jetzt Tabellenletzter in der Oberliga ist und seine Mannschaft sogar auch noch verstärkt hat. Also die gute, richtig gute LSK-Mannschaft, die es im Moment gibt, müsste in der Oberliga, glaube ich, noch um auf 2, 3, 4 Positionen verstärkt werden, um wirklich konkurrenzfähig zu sein.
Das ist interessant, dass der Sprung zwischen dieser Landesliga und der Oberliga, ja, weil das, was du gerade zu Pferden sagst, zeigt das ja, dass der offensichtlich so groß ist, dass selbst dieser ja wirklich gute Kader, den der LSK da hat, also zumindest vermeintlich, noch verstärkt werden müsste, um eben diesen diese Liga, diese Oberliga dann auch zu schaffen.
Ja.
Das ist interessant. Aber vielleicht eine Sache noch, ich denke, das ist vielleicht nochmal ganz interessant zu wissen, beziehungsweise sollten wir einmal noch sagen, diese 1,5 Millionen Euro, die da in Rede stehen, die der LSK, die dem LSK in Aussicht gestellt wurden, das war eine Absichtserklärung.
Ja, es ist so gewesen, als der Wildschenbruch verkauft wurde. Es ist ja so, dass der LSK der Eigentümer vom A-Platz war und es immer noch diesen C-Platz gab. Der lag so ein bisschen unterhalb. Man muss dazu sagen, dass Wildschenbruch in einem Überschwemmungsgebiet ist und dass dieser C-Platz eigentlich unverkaufbar gewesen wäre, weil du baust dein Haus nicht in einem Grund, wo möglicherweise dreimal pro Jahr das Wasser in den Keller reinläuft. Aber es wurde eine Mischkalkulation gemacht, dass A- und C-Platz gemischt wurden. Und nur so hat die Stadt für diesen C-Platz-Bereich und diese Grundstücke 1,5 Millionen Euro eingenommen. Sonst hätten sie da gar kein Geld für gesehen. Und diese 1,5 Millionen Euro wurde damals dem LSK mehr oder minder zugesagt. Das Problem ist, es gab keinen Ratsbeschluss
dazu. Das wollte ich
genau. Sondern eben nur diesen Letter of Intent, was der LSK bekommen hat, eine Absichtserklärung, in der es dann eben heißt, dass diese 1,5 oder 1,35 oder so, um die, wir reden jetzt immer so von 1,5 Millionen, dass die dann dem LSK zur Verfügung gestellt werden, wenn er eine neue Spielstätte findet. Und das dadurch, dass es niemals einen Ratsbeschluss gab, ist das natürlich rechtlich nicht bindend, sondern es ist nur so, dass ein neuer, ein aktueller Rat das noch bestätigen müsste, dass diese 1,5 Millionen im Haushalt, die natürlich jetzt nicht im Haushalt sind, sondern virtuell irgendwo, dass die wieder eingespeist werden in den Haushalt und wenn es soweit ist, dass der LSK da die Anschubfinanzierung mitbekommt.
Das wäre, glaube ich, sehr wichtig und das
das ist lebensnotwendig für den LSK, das muss man eindeutig sagen. Also wenn Lüneburg will, dass der LSK weiterhin die Nummer eins auch deutschlandweit ist, was sie ja sind unter Fußballfans, da weiß man, wenn man Lüneburg hört, der LSK durch Regionalliga, Ralle Sievers und das müssen wir nicht mehr sagen,
Rainer
Zobel, Schnecke Wagner und da gibt's ja viele, die Geschichte geschrieben haben, die mit dem LSK verbunden sind, wenn das so sein soll und den Lüneburg nicht irgendwann von der Fußballlandkarte verschwindet, dann muss es so ein Stadion geben. Und es ist schon schlimm genug, dass Lüneburg keinen Kunstrasenplatz hat. Also das ist einmalig in Niedersachsen, dass so eine große Stadt wie Lüneburg keinen Kunstrasen hat. Also wir sind und waren keine Sportstadt, egal ob unter Metke oder jetzt Claudia Kalisch. Vielleicht ändert sich das, wenn es wirklich zum Stadion kommt mit dieser jetzigen dem jetzigen Rathausbesetzung, dass sie dann doch positiv in die Geschichte eingehen und sagen können, das hat doch noch geklappt und es kam zu einem guten Ende. Ich hoffe das für Lüneburg, weil sonst ist irgendwann Fußball Geschichte und ist es dann zappenduster. Dann sind wir nicht mehr die Nummer eins, egal wo.
Ein schönes Schlusswort für den Moment. Ich glaube, dem ist erstmal nichts hinzuzufügen. Was wir noch hinzufügen könnten, sind unsere Veranstaltungstipps.
Ich schlage vor, Sie sehen sich das mal an.
Ja, wir hatten das Thema Handball ja heute auch schon hier in dieser Sendung. Und wieder ein 1A-Handballspiel gibt es am Samstag, den 2. November in Oedeme. Heimspiel der HVL Männer um 19.30 Uhr, Nachholspiel gegen den TSV Wietzendorf. Auch eine starke Mannschaft haben und das wird sicherlich auch kein Selbstgänger. Und
als zweites die Volleyballer, die spielen zwar nicht am Wochenende, aber am Mittwoch, den 6.11., da sind wir ja auch noch nicht mit einer neuen Sendung on air sozusagen, sondern deswegen können wir sie auch hier mit reinnehmen. Am 6.11. haben die Volleyballer ihr nächstes Heimspiel gegen ASV Dachau in der Arena um, was habe ich gesagt, 19 Uhr. Genau, das ist auch sehenswert und neben
ist immer eine mega, mega Stimmung dort. Also, wer es noch nicht erlebt hat, versucht euch Karten zu sichern.
Bevor
es lohnt sich auf jeden Fall.
Bevor es dann mit der Champions League losgeht.
Genau, den Mittwoch das drauf, ist dann nochmal sozusagen der Aufgalopp.
Genau.
Und abschließend, du hattest das schon gesagt, es gibt auch noch das Landesliga-Derby.
Das ist
Samstag, den 2. November, 15 Uhr oder 14 Uhr?
Erstmal können wir sagen, am Donnerstag, also jetzt einen Tag, nachdem wir rauskommen, am 31.10. spielt der TSV Badowik ein wichtiges Spiel gegen Römstedt, den Tabellenvorletzten, der Drittletzte gegen den Vorletzten. Das ist ganz wichtig für Badowik. Und dann am Samstag, den 2.11. um 16 Uhr in Neze steigt das Derby TuS Neze gegen LSK Letzter gegen Erster.
Da ist die Ausgangslage erstmal klar, aber im Fußball ist ja alles möglich. Schauen wir mal. Das
glaube ich nicht.
Gut, das wäre es für heute gewesen. Wir hoffen, dass wir euch 1A unterhalten haben mit vielen Geschichten rund um die Nummer 1. Und ja, demnächst in 2 Wochen hören wir uns wieder.
Dann mit der 50. Folge.
Jawohl.
Jubiläum.
Wir werden 50.
Vielleicht singen wir dann mal. Das wäre doch mal was Einmaliges. Nein.
Wir sind 50 und wir fragen uns, war das nun schon alles? Nein, lassen wir das jetzt. Danke, dass ihr dabei wart. Und wir hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder reinklickt. Vielen Dank auch an Sascha Schulz, unseren Producer, der jetzt, nachdem wir fertig sind, die Arbeit erst noch richtig hat. Der muss das nämlich jetzt alles noch richtig in Form bringen. Und wir sagen, schaut Sport, macht Sport und denkt immer daran, es lebe der Sport.
Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche oder Vorschläge, wer unser nächster Gast sein könnte? Wir freuen uns über euer Feedback per Mail an podcast@landeszeitung.de.